Hallo, ich bin Wilfried Ossenberg-Engels. Ich bin Mitarbeiter in der Freikirche in Burgwedel in der Mühlenstraße und ich möchte eine Predigt vorlesen. Das hat einen Hintergrund. Ich habe vor 2 Wochen die Predigt in der Gemeinde gehalten, an einem Sonntag, aber die Aufnahme war so grottenschlecht. Es hat hauptsächlich gerauscht und ganz schön gebrummt, dass es mühsam war, zuzuhören und das wäre eine Zumutung. Also haben wir uns entschieden, das nochmal neu aufzunehmen. Zum Glück schreibe ich meine Predigten auf, von daher habe ich es jetzt leicht und lese den ganzen Text noch einmal so vor, als wäre ich wieder im Gottesdienst und würde die Predigt noch mal halten. Okay, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit beim Zuhören. Der Predigttext steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 17, die Verse 11 bis 9. Ich lese den Text vor. Als Jesus sich auf dem Weg nach Jerusalem befand, wanderte er mitten durch die Provinzen Samaria und Galiläa. Als er gerade dabei war, in ein Dorf hineinzugehen, begegneten ihm 10 am Aussatz Erkrankte. Sie standen weit entfernt und riefen ganz laut: „Jesus, Meister, hab Mitleid und hilf uns!" In einer anderen Übersetzung, ich habe verschiedene Übersetzungen mir angeguckt, heißt es, sie riefen ganz laut: „Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns!" Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: „Geht und zeigt euch den Priestern." Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte: „Sind nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die anderen 9? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben?" Dann sagte er zu dem Mann: „Steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet." Als Jesus sich auf dem Weg nach Galiläa befand, wanderte er mitten durch die Provinzen Samaria und Galiläa. Mitten durch Samaria, das betont diese Übersetzung, das Buch heißt diese Übersetzung, ziemlich deutlich. Wenn man auf die Karte guckt, ist das auch ziemlich logisch, aber es ist nicht ziemlich üblich, im Gegenteil. Ich habe eine Landkarte in der Hand, Palästina zur Zeit des Neuen Testaments. Und wenn man sich das ansieht, wenn man von Galiläa nach Jerusalem geht, Jerusalem ist ganz unten im Süden, dann geht man in der Mitte ganz genau durch Samarien. Nichts Besonderes einerseits. Also das wäre das Logische. Aber das Übliche war ganz anders. Rechts außen, da konnte man am Jordan entlang gehen. Das war das Übliche. Also, obwohl die Menschen in der Regel zu Fuß unterwegs waren, ist ja klar, da ist auch jeder Extra-Kilometer sehr spürbar, anders als wenn wir heute mit dem Auto sagen: „Ich nehme mal einen anderen Weg und fahre ein paar Kilometer mehr." Ja, obwohl die zu Fuß unterwegs waren, gingen die Leute nicht durch Samarien, sondern schön außenrum am Jordan entlang. Das war die jüdische Sitte. Die jüdische Sitte, aber nicht für Jesus. In einer Übersetzung habe ich zu Vers 11 gelesen, dass er durch Samarien gehen musste. Musste er gar nicht. Der Umweg am Jordan entlang war allseits bekannt, aber Jesus musste vielleicht doch so durch Samarien. Er grenzt niemanden aus und das meint er nicht so als so eine Haltung am Sabbat in der Synagoge, da kann man das ja schön sagen, in einer Textauslegung, also für uns würde es bedeuten, in einer netten Predigt am Sonntag. Nein, er lebt das aus, es findet in seinem Leben statt. Und er lebt das vor. Und wenn er durch Samarien gehen muss, empfinde ich das wie eine innere, feststehende Haltung für ihn. Alternativlos, könnte man sagen. Ich mag den Begriff nur gar nicht mehr. Ich habe den in der Politik in den letzten Jahren zu oft gehört. Da bin ich allergisch drauf, aber hier wird er für mich passen. Für Jesus ist es alternativlos. Da will er hin, da will er durch. Ohne Umweg und ohne da Leute aus eben dran ohne an ihnen vorbeizugehen oder die auszugrenzen. Die Juden hatten sich daran gewöhnt, die Samarier, Samaritaner oder Samariter, wir kennen es ja vom barmherzigen Samariter, auszugrenzen. Die Frage ist, warum? Ja, warum? Die waren es, die waren dran schuld, die hatten sich vermischt. Ja, mit wem hatten die sich vermischt? Eben mit denen, die auch da lebten, mit den Nachbarn sozusagen, die auch seit vielen Jahren dort lebten, in der gleichen Gegend, Tür an Tür. Und diese Nachbarn waren keine Juden. Sogar religiös hatten sich Sachen entwickelt, an die ein jüdischer Jude nicht mal im Traum denken würde. Zum Beispiel die Frage, auf welchem Berg denn angebetet wird. Das wollte ja die Frau am Jakobsbrunnen von Jesus wissen. Eine andere Geschichte im Neuen Testament. Auf so eine Frage, wo denn angebetet wird, wäre ein Jude überhaupt nicht gekommen. Jerusalem und nur Jerusalem. Da stand schließlich der Tempel. Also Samaria. Hier geht Jesus durch, hier muss er hin, hier will er hin, ganz egal, was die gewohnte Tradition so sagt. Und die religiöse Begründung, also die allgemeine Tradition oder die allgemeine Tradition nach dem Motto, das macht man nicht, die ist ihm sehr egal, herzlich egal. Kann ich da was für mich mitnehmen? Was ist heute mit den Juden und den Nachbarn? Im Moment ein sehr trauriges, für mich bedrückendes Thema. Das möchte ich aber heute nicht ausbreiten hier in der Predigt. Was ist heute mit uns? Sind wir befreundet und im Kontakt mit denen, die nicht gläubig sind oder Anführungszeichen nicht richtig gläubig sind oder was anderes glauben? Oder mit Menschen, denen das mit dem Glauben ziemlich egal ist? Sind die willkommen? Kennen die uns? Kennen die meine vier Wände, von innen meine ich. Vers 12. Als er gerade dabei war, in ein Dorf hineinzugehen, begegneten ihm 10 am Aussatz Erkrankte. Sie standen weit entfernt. Die blieben im gehörigen Abstand, heißt es in einer anderen Übersetzung. Medizinisch ist das schon verständlich, Aussatz war ansteckend, nicht jeder Aussatz, auch nicht zu jeder Zeit, aber man kann ja nicht wissen und im Zweifel ist es besser, wenn man den Abstand einhält, auch wenn es mal eintrifft, zu dem man vielleicht keinen Abstand halten muss. 2 Beobachtungen noch hierzu. Jesus war noch nicht im Dorf. Jesus war noch nicht im Dorf und da waren sie auch gar nicht im Dorf, diese 10 Aussätzigen. In der Regel mussten die außerhalb leben oder in einer Ecke, sodass kein Kontakt mit den normalen Bürgern bestand. Und zweitens, das ist die erste Beobachtung, und dann standen sie jetzt auch noch weit entfernt im Kontakt mit Jesus. Es ist fast 40 Jahre her, ich erinnere mich noch an den ersten HIV-Patienten, den ich kennengelernt habe. Ich habe damals in einer stationären Drogentherapie gearbeitet. Der hat AIDS, war so das, was man gesagt hat. Und medizinisch war es falsch. Es ist ja ein großer Unterschied, ob jemand an HIV erkrankt ist oder ob AIDS ausgebrochen ist. Das ist ein anderes Stadium von diesem Krankheitsbild. Aber ich erinnere mich an mein ängstliches Gefühl, dass ich so dachte, wenn der jetzt die gleiche Toilette benutzt hat, das war so, wir hatten nicht so viele Toiletten da, oder wenn der auch fürs Essen zuständig war, dass ich dann anschließend mitgegessen habe, oh, das hat manche Angst zuerst mal bei mir ausgelöst. Ja, das ist eine alte Geschichte und eine alte Erinnerung bei mir. Aber die Ausgrenzung aus medizinischen Gründen gegen die Alten in ihrem Altenheim, gegen einen gemeinsamen Unterricht in der gemeinsamen Schulklasse. Ich habe das damals, ich bin bei Corona in Gedanken. Ich habe das mit meinem Enkel sehr hautnah mitgekriegt, 14 Jahre alt und er soll nicht in die Schule gehen, nicht nur einen Tag nicht, auch eine Woche nicht oder einen Monat, eine ganz lange Zeit. Die Ausgrenzung gegen einen Gottesdienst oder ein anderes Treffen aus medizinischen Gründen, das haben wir alle noch im Kopf. und das eine oder andere vielleicht auch gefühlt noch richtig gespeichert, noch in den Knochen sitzen. Ich habe mir damals oft vorgestellt, wie es für meine Frau gewesen wäre, wenn ich gestorben wäre und sie hätte außer unserer Tochter und unserem Enkel und wenigen Geschwistern, es hätten ja nicht mal alle kommen können. Ich habe 4 Geschwister und wenn die alle ihre Partner mitbringen wären, schon die 10 Leute voll gewesen, niemanden anderen hätte ich einladen können aus dem Freundeskreis, aus der Band, in der ich spiele oder ich nicht, aber meine Frau hätte niemanden einladen können, niemanden aus der Gemeinde. Oh Mann, was wäre das für eine schrecklich einsame Erfahrung. Hier im Bibeltext geht es also auch um Ausgrenzung. Ja, das mag man medizinisch erklären und es mag verständlich gewesen sein, aber ich hätte nicht in der Haut von einem dieser 10 Menschen stecken wollen. In deren Haut stecken, nicht nur, weil es vielleicht hässlich aussieht und kratzt und schmerzt. Ich meine die fast totale soziale Ausgrenzung. Vielleicht haben auch wir in unserem Umfeld Menschen, die von Ferne stehen, so wie Luther das übersetzt. Im gehörigen Abstand, heißt es in einer Übersetzung, wie diese 10 Leute im Text, die eben keinen haben, außer sich selbst, wenn es gut geht. Wenn über einen Menschen für eine längere Zeit irgendeine Krankheit kommt, egal ob Demenz, Depression, Alzheimer, ich lasse mal die ansteckenden Krankheiten weg, mal ehrlich, es kann doch irgendwann echt nerven, diesen Leuten unsere Aufmerksamkeit, unsere Zuwendung zu geben, oder? Wenigstens auf längere Zeit. Es ist nicht richtig, nach Jakobus 5 mit einem Kranken 10 Minuten zu beten, wenn wir ihn nicht anschließend 10 Monate begleiten. Den Satz habe ich noch im Ohr von Roman Sievert, bei dem waren wir als Gemeinde mal in Norddeich in einer Gemeindefreizeit. Er war Pastor und Seelsorger, ich glaube aus der Pfingstgemeinde, Mülheimer Verband oder so ähnlich. Diese alleingelassenen, auf Abstand bedachten Leute in Vers 13, die riefen ganz laut: Jesus, Meister, hab Mitleid und hilf uns. Oder die andere Übersetzung: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Noch eines zu Vers 12, wo es heißt, dass diese Leute weit entfernt standen. Angeschlagene Menschen stehen in der Regel sehr bald von sich aus weit entfernt, wie es hier im Text bemerkt ist. Die spüren, wo sie bitte hingehören und begeben sich in Resignation gerade dahin. Bei so Menschen ist es billig und zu billig zu sagen, naja, wenn er oder sie mich anruft, bin ich bereit. Sie kann mich jederzeit besuchen, das müsste sie eigentlich wissen. Das ist billig. Jetzt Vers 14, die erste Hälfte von Vers 14. Jesus sah sie an. Es kommt gleich eine der kürzesten Begegnungen, die man zwischen Jesus und anderen Menschen liest. Vielleicht war da noch etwas mehr, was hier nicht aufgeschrieben wurde. Vielleicht. Vielleicht aber auch gar nicht. Sie bitten um Hilfe oder Erbarmen. Jesus sagt einen Satz: Geht zu den Priestern, zeigt euch den Priestern. Und dann gehen sie. So kurz. Aber dieser halbe Satz, bevor sie gehen, den will ich nicht überlesen. Jesus sah sie an. Vielleicht ist dabei mehr passiert, als wir es bemerken. Vielleicht haben sie es gespürt, während wir es eigentlich hier beim Lesen schnell gewissermaßen überlesen können. Jesus sah sie an. Richtig Kranke, spätestens wenn man das im Gesicht und überall am Körper sieht, sozusagen unübersehbar, da guckt man nicht gerne hin. Da wird man selber unsicher. Ich selber werde manchmal unsicher. Das will ich nicht. Ich möchte ja da niemanden, ich will das nicht, aber bei mir ist das so. Natürlich gibt es ein höfliches, da glotze ich nicht extra hin, den starre ich nicht extra an. Das ist ja klar. Aber wenn ein Betroffener immer wieder erlebt, dass er nicht mal angesehen wird, wirklich einfach angesehen, das finde ich schlimm. Und es kann hier so heilsam und gut sein, dass Jesus sie ansieht und sie das spüren, dass er sie sieht, ansieht, im Herzen mitgeht und sich nicht abwendet und sie nicht ausschließt. Schon bei Trauer und Tränen habe ich die Erfahrung gemacht, dass Menschen das nicht wollen, dass sie das nicht aushalten und das Thema wechseln im Kontakt. Manchmal auch die Straßenseite wechseln und gar keinen Kontakt aufnehmen. Am besten einfach nicht kommen und einen alleine lassen. Ja, was soll man denn da auch sagen, wenn einem eben nichts einfällt? Dann geht man doch lieber gar nicht hin und sagt nichts Falsches und bleibt weg. Fragezeichen. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Eine andere Übersetzung zu Vers 14. Er sah sie an und sagte zu ihnen, geht los und lasst euch von den Priestern untersuchen. Hier ist das Gleiche gemeint. Mit der geistlich schlechten Voraussetzung, weil sie Samaritaner per Tradition und Erziehung, weil sie als Samaritaner eben nicht mehr viel mitgekriegt haben vom jüdischen Glauben. Mit der erlebten Ausgrenzung der Frommen, die in der Regel einen doppelten Umweg machten, zuerst um Samaria herum und auf jeden Fall um diese Aussätzigen herum. Und mit dem persönlich schweren Schicksal, das einem ja auch immer in den Glaubensfragen schwer zu schaffen macht. Da wissen diese Menschen genau, an wen sie sich wenden und was sie wollen. Und sie gehen los. Ohne jedes Widerwort, ohne jede Frage, ohne eine sichtbare Heilung. Wenigstens erstmal. Das beeindruckt mich. Gott hat ihnen vom Schicksal her so viel zugemutet und das Leid dieser Welt ist auch hier mal wieder nicht gerecht verteilt, wie wir es in unserem Volksdenken, manchmal auch in unserem Glauben gerne hätten. Diese Leute hat es schwerer getroffen als dich und mich und vielleicht trifft es dich oder mich schwerer als einen anderen. So ist es, auch wenn wir mit Gott leben. Das mutet Gott uns zu. Im Wort zumuten steckt ja vielleicht auch, dass da einer Mut zuspricht und Mut machen will. Jesus ermutigt, er mutet den 10 Leuten hier was zu. Nochmal, er redet nicht lange mit ihnen, er beantwortet nicht eine Frage. Vielleicht fragt ja auch niemand auch nur irgendetwas. Es sieht mir danach aus, wir wissen es nicht. Und vor allen Dingen, er heilt sie nicht sofort. Im Gegenteil, er hört ihnen zu, er sieht sie an. Das tut gut, dass jemand endlich diese gewohnte Distanz durchbricht. Und dann schickt er sie los. Sie sollen sich den Priestern zeigen. Übrigens, ob sie Jesus kannten oder nur von ihm einmal was gehört hatten, ob sie ihn schon mal gesehen haben, das finde ich sehr unwahrscheinlich. Ob sie sich auskannten in ihrer Bibel, in der Tora, den Büchern Mose, den Psalmen, den Propheten. Na, in einer Synagoge werden diese Leute kaum gewesen sein. Mit ihrem Aufsatz. Ob sie als gute Alttestamentler sehnlichst auf den Messias gewartet haben. So, jetzt ein bisschen biblischer Unterricht, damit wir das mit den Priestern verstehen. Der Umgang mit Aussatz ist im Alten Testament beschrieben. In den Mosebüchern finden wir sehr viele praktische, religiöse, hygienische und medizinische Vorschriften. Wenn jemand starb, gab es eine Regel, wie lange man nicht mit dem am Tisch sitzen sollte oder wie lange der sich distanzieren sollte und wie genau man sich waschen und reinigen sollte danach, damit dadurch die Übertragung von Leichengift verhindert wurde. So gab es ganz viele Vorschläge da im Alten Testament. Nicht nur Vorschläge, sondern feste Regeln zur Beschneidung und was weiß ich, zu vielen anderen Sachen. Auch beim Aussatz mussten sich die Leute den Priestern zeigen. Die Priester kannten sich aus, das war eine Regel, die da feststand. Die kannten sich aus, sie konnten den Aussatz oder das Stadium einschätzen und sie bestimmten dann, ob und wie lange jemand in Quarantäne kam. Und bevor jemand ins normale Dorf zurück durfte, musste der Priester ihn medizinisch begutachten. So, ich denke, das wusstet ihr schon, aber vielleicht auch nicht. Dann habe ich es jetzt erzählt. Zurück zur Geschichte. Jesus mutet den Aussätzigen zu, ja, er verlangt ihn quasi ab, loszugehen. Zwar im Glauben, vielleicht mit Vertrauen im Herzen, aber vielleicht auch mit unbeantworteten Fragen oder sogar mit heimlichen Zweifeln. Jedenfalls mit spürbaren und sichtbaren Schmerzen und Behinderungen mit innerem und äußerem Aussatz. Körperlich krank, aber unterwegs im Namen des Herrn. Ja, ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, den Satz kennt, der ist ein bisschen verkommen durch einen ganz alten Film von den Blues Brothers. Das ist ein dummer Spruch geworden, unterwegs im Namen des Herrn. Aber ich meine das hier mal ernst. Körperlich krank, ja, vielleicht, und trotzdem unterwegs im Namen des Herrn. Das sollten wir uns ansehen und auf uns übertragen und die Frage stellen, wäre ich dabei? Oder würde ich mich erstmal verweigern, weil ich die Reihenfolge ändern wollte? Jesus, heil mich bitte, dann gehe ich los. Jesus, nimm mir mein Leid, dann will ich dich preisen und mit meinem Leben dir mein Dankeschön erweisen. Ich kann im Moment keinen Kontakt mit dem oder der anbieten, keinen besuchen oder sogar einladen, keinen Putzdienst, Hauskreisarbeit oder, weil ich in so einer Krise bin. Und wenn ich da innerlich raus bin, dann komme ich wieder dazu, dann mache ich wieder mit. Was soll ich im Namen Jesu zurzeit in meiner Verfassung anderen schon sagen? Ich will erstmal meine Fragen geklärt haben, dann bin ich wieder dabei. Mensch, ich als Wilfried und bestimmt nicht ich allein, ich habe so viele Fragen an Gott. Ich glaube, ich werde manche mitnehmen bis in den Himmel. Für mich sehr wichtige Fragen. Aber wenn ich erst dann wieder bereit bin, mich einzuklinken in die Nachfolge und erst dann bereit bin, mich wirklich zu bewegen, wenn meine Fragen beantwortet sind, dann werde ich im Sitzen oder Sinieren meinen Lebensabend auf meinem Hintern in meinem Wohnzimmer verbringen. Das sehe ich für mich so und wie ich das Neue Testament verstehe, auch für eine ganze Gemeinde. Wenn eine Gemeinde erst wieder das tut, wozu sie ursächlich Gemeinde ist, nämlich Salz, Licht, Licht in der Dunkelheit und Brot für Hungernde, wenn man das alles erst tut, wenn irgendwelche Krisen vorbei sind, dann ist vielleicht die Gemeinde schneller vorbei als die Summe ihrer Krisen. Die 10 Aussätzigen sind, krank wie sie waren, losgegangen im Vertrauen auf Jesus. Der zweite halbe Satz von Vers Nummer 14. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Da muss ich euch auch die Luther-Übersetzung vorlesen. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Als sie hingingen, da wurden sie rein. Auf dem Weg, gesund werden in der Bewegung, klarkommen, Schmerzen und Geschwüre hinter sich lassen, durch unterwegs sein im Namen Jesu. Vielleicht wird manches Kranke gesund, wenn wir konkret und handfest unterwegs sind mit Jesus. Vielleicht wird auch manches Angeschlagene erst dann richtig krank, wenn wir im Rückzug auf Heilung warten, aber sonst nichts mehr tun. Diese Aufforderung Jesu, loszugehen, auch wenn wir angeschlagen oder richtig krank sind, finden wir an vielen Stellen in der Bibel. Einem Blinden schmiert er Matsche auf die Augen und schickt ihn blind unsicher und tasten zum Teich, um sich das Zeug abzuwaschen. Ein anderer soll 7-mal in den Jordan steigen, bevor er gesund wird. Ein ganzes Volk soll 7-mal um eine Stadt herummarschieren, tagelang immer wieder, die so meterhohe Wände hat, dass man sie aus menschlicher Sicht niemals überwinden könnte. Und ein Paulus, der ein körperliches Leiden hat und ernst und wiederholt darum betet, dass Gott es wegnimmt, der bleibt nicht von da an sitzen, um jeden Tag für das Gleiche zu beten. Nein, der begreift die Botschaft: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das war die Botschaft. Sein Leiden wird ihm nicht genommen, aber er bleibt weiterhin ein positiv rastloser Missionar bis zum Ende seines Lebens. Ich stelle mir auch das Zeugnis vor, dass die anderen Dorfbewohner mitkriegen, wo diese 10 Halbtoten durch ihr Dorf humpeln und jedem, der sie fragt, vielleicht sagen: Wir setzen auf Heilung und gehen zum Priester. Warum? Weil wir spinnen? Nein, nein, weil wir auf Jesus vertrauen, dass es ein gutes Ende haben wird, obwohl wir jetzt noch nichts sehen. Ebenso das Zeugnis, das die Priester einlädt, an diesen Jesus zu glauben oder sich mit ihm auseinanderzusetzen. Die Priester bekommen durch den Glaubensmut der Kranken die Chance, handfest zu erleben, ob dieser Wanderprediger der ist, auf den das Volk schon so lange wartet. Als später der eine zum Danken zurückkommt, ist leider kein Priester dabei, nicht einer. Schade, aber sie hatten das lebendige Zeugnis durch diese schwachen Gestalten mitgekriegt. Vers 15: Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Penner. Nein, das stimmt nicht, das steht da nicht. Aber ich habe das extra hier reingesponnen. Dieser Mann war ein Penner, ein Araber, ein Moslem, ein Heide, ein Palästinenser. Das steht da nicht, aber das meine ich alles in Klammern. Im Text steht: Dieser Mann war ein Samaritaner. Ich wollte aufmerksam machen auf die Bilder und Vorurteile und Ablehnung, die wir manchmal in uns tragen. Er pries Gott mit lauter Stimme, dann fiel er ganz egal, ob da jetzt ein Zuschauer bei war oder das halbe Dorf. Er fiel auf den Boden, er fiel vor die Füße Jesu und sagte von Herzen Dankeschön. Dem war so egal, was die anderen dachten. Dem war auch egal, warum damals die Krankheit wie entstanden war oder was er durch die Krankheit in seinem Leben vielleicht verpasst hatte im Vergleich zu anderen Menschen. Zwei kleine Geschichten dazu. Die eine zum Thema Schämen und Blamage vor anderen Menschen. Das ist folgende. Eine Mitarbeiterin vom Missionswerk Neues Leben hat mal erzählt, wie sie mit einem kaputten, aber suchenden Menschen über Jesus sprach. Irgendwo draußen auf einer Parkbank, wie auch immer, auf jeden Fall draußen auf so einer Bank. Ja, da war manches zu besprechen und viel in Ordnung zu bringen, auch zum Thema Schuld im Leben. Und dieser Mensch, der das Gespräch gesucht hat, der begriff das Angebot des Evangeliums. Er wollte dann sein erstes Gebet in seinem Leben sprechen und bat die Missionarin, sich bitte mit ihm hinzuknien und zu beten. Wie toll einerseits, aber die Missionarin war ehrlich und sagte, dass sie Scham verspürte und dass es ihr peinlich war, da draußen neben einer Parkbank auf dem Boden zu knien, damit einer sein Leben von der Verlorenheit, von Kaputtheit oder Perspektivlosigkeit, von mir aus von der Hölle, in Richtung Himmel bewegt. Kennen wir das? Scham? Ich ja. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, sagt Paulus, glaube ich, irgendwo. Unser Aussätziger hat sich kein bisschen geschämt. Das kann ich von ihm lernen. Soweit. Die andere Geschichte ist von mir. Das ist keine fromme Geschichte im engen Sinn, eher ein Bild, das mir wie ein Gleichnis eingefallen ist. Als Kind war ich oft mit meinen Geschwistern an so einem Baggerloch. Baggersee, sagt man hier. Bei uns haben die schönen Namen. Der Hastrasee, der Hufeisensee und sowas alles. In Duisburg hieß das immer Baggerloch. Also wir sind da mit dem Rad hingefahren. Das waren so 4 Kilometer pro Strecke. Das habe ich schon mit 6 Jahren gemacht. Nicht alleine, immer mit Geschwistern oder Freunden. Wir waren mehrere unterwegs. An den Fahrrädern war unheimlich oft was kaputt. Kette ab, Sattel wackelig. Blattfuß im Reifen unterwegs musste man dann 5-6 Mal aufpumpen. Handtuch in der Kette. Das habe ich als Kind schon gelernt, wie man das Handtuch, wenn es in der Kette ist, wieder hinkriegt, wie man es wieder rausdrehen kann. Ja, ich habe manche unangenehme Erinnerungen, die für so einen zierlichen, sensiblen, braven, blonden Jungen, ich meine mich, gar nicht so leicht war. An einem Tag hatte ich das Rad abgeschlossen und den Schlüssel verloren. Kommt vor. Nicht wiedergefunden. Kein Werkzeug, keine Ahnung, ich hätte auch gar nicht gewusst, was ich da mit Werkzeug machen kann. Und auch keine Geschwister, aus irgendeinem Grund waren die nicht dabei. Ich erinnere mich auch nicht mehr ganz genau. Vielleicht war das ja auch, wir fahren schon mal los, kannst du hinterherkommen oder so ähnlich. Ja, auf jeden Fall stand ich da alleine mit meinem abgeschlossenen Rad, Kilometer weit weg von zu Hause. Telefon hatten wir nicht. Und mein Vater hatte auch kein Auto. Es war so, wir hatten kein Auto, um mal eben den Jungen abzuholen. Ich habe dann alles probiert. Schlüssel finden, da in der Wiese, Wintermanns Schlüssel, meine Güte. Schloss verbiegen mit den kleinen Händen da eines 6-Jährigen ging überhaupt nicht. Fahrrad schieben, das war hinten fest, das ging gar nicht. Da musste ich das Hinterrad beim Schieben immer hochhalten. Boah, das war schwer. Also alles nicht leicht und ziemlich schrecklich. Und nach viel Frust und verstrichener Zeit und etwa 1 Kilometer Schieben hat mir ein Bademeister da mit einer riesen Zange das Schloss geknackt. Also wir waren immer da, wo nicht die Badeanstalt war, da hat man kein Geld für, sondern auf der anderen Seite vom Baggerloch. Und da war der Bademeister in der Badeanstalt. Ja, und die Bademeister hatten sowas wie die Hausmeister in der Schule. Man hatte immer so ein bisschen Furcht und Respekt vor denen. Aber das Gute ist, der hat mir mit seiner Riesenzange das Schloss geknackt und ich konnte mit Verspätung endlich frei trampeln mit dem Fahrrad nach Hause jagen. Das will ich betonen. Dieses befreite Gefühl, mit dem Drahtesel glücklich und mit Vollgas nach Hause zu flitzen, das habe ich heute noch in Erinnerung und fast körperlich gespeichert. Und der sonst so lange Weg kam mir vor wie nichts. Vielleicht ist das ein Bild für den Aussätzigen. Dem ist so egal, ob der ganze Weg zurück jetzt ziemlich weit war und staubig ist oder ob Jesus schon 2 Dörfer weiter war und er Jesus unter Umständen einen ganzen Tag oder einen Nachmittag lang suchen musste. Der hatte Befreiung erlebt. Der hatte körperlich und innerlich ein Erlebnis, das seine Beine nur so flitzen ließ. Wisst ihr was? Und den anderen 9 ging es genauso. Bestimmt. Steht zwar nicht im Text, aber das ist doch anzunehmen. Die waren doch auch überwältigt und begeistert. Ist doch logisch. Aber vielleicht sind die erstmal in ihre Familie, zu ihren Freunden, zu Hans und Franz und wussten am Schluss gar nicht mehr, wo sie den Jesus finden könnten. Oder wollten es auch nicht mehr unbedingt. Mensch, die hatten ja auch so viel anderes nachzuholen. Kann man doch verstehen. Ja, ja. Ist das nicht erschreckend, dieses geistliche Kurzzeitgedächtnis von uns Menschen? Früher habe ich immer irgendwelche Kriegsgeschichten gehört von Soldaten, die in irgendwelchen Schützengräben gebetet haben. Lieber Gott, wenn du mich herausholst, dann will ich später dies und das tun. Aber ich war zum Glück, Gott sei Dank, nie im Krieg. Und ob die das wohl gemacht haben, die Leute, die da so ihr Notgebet gesprochen haben, das weiß ich nicht, was sie da versprochen haben. Oder die Geschichte von Martin Luther, der sich angeblich für den Weg ins Kloster entschieden hat, als er bei einem Gewitter mehr Angst hatte, vom Blitz erschlagen zu werden, als alles andere. Das habe ich auch noch nicht erlebt, obwohl ich beim Surfen oder Kiten ein paar Mal richtig Angst hatte und ernsthaft um Schutz gebeten habe. Auf Teneriffa bin ich mal mit dem Hubschrauber aufgegabelt worden beim Windsurfen, als ich weit draußen war und das Segel verloren hatte und das Brett ebenfalls. Ja, das war nicht lustig, ich konnte das später lustig erzählen, aber da war ich den ganzen Tag still und dankbar, dass alles gut gegangen war. Lass uns die Frage aus dem Text mitnehmen. Die Frage, wo ist unser Gedächtnis so kurz, dass wir es kaum noch Gedächtnis nennen können? Eher Sieb, wo alles sofort durchfällt, weil nichts mehr hängen bleibt. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist ein Tipp in den Psalmen. Vor wenigen Tagen hatten wir Besuch und irgendwann haben wir uns gegenseitig die Frage gestellt, welche 10 Sachen oder Situationen in diesem oder im letzten Jahr waren wirklich gut und haben mich berührt, weil die toll waren, weil es gut war. Jeder sollte das mal überlegen und dann wollten wir uns das so gegenseitig erzählen. Wir saßen da und überlegten zum Teil ein bisschen langsam und dann sagte Claire, unser Besuch, eine gute alte Freundin, die sagte zu uns, und eure goldene Hochzeit? Huh, ja, das war wirklich toll, die hat mich bewegt und erreicht und berührt. Die Feier, aber auch schon die ganze Zeit davor, als mir bewusst war, was wir Gutes miteinander haben, seit so vielen Jahren, das hat mich lange beschäftigt und berührt. Aber Claire, unser Besuch, hatte danach gefragt und ich hatte es vergessen. Tja, wer Lust hat, könnte das ja selber für sich machen, so ein geistliches Gedächtnistraining. Das Formular dafür hast du zu Hause. Es ist ein weißes Blatt, muss gar nichts draufstehen. Mein Vorschlag wäre, dann schreib die Zahlen von 1 bis 10 drauf und such ernsthafte und handfeste Situationen, die dich berührt haben, wo du Danke sagen kannst, aus welchem Grund auch immer. Und wenn das nicht sofort geht, dann lass das Blatt auf den Tisch legen oder nimm es mit zur Arbeit, zum Einkauf, wohin auch immer. Wenn wir unser Herz aufmachen, bewegt sich was, mehr als wir denken. Da bin ich mir sicher, Jesus hat es auch gesagt, wer sucht, der findet. Nochmal einen Schlenker zurück zum Text. Als sie losgingen, sichtbar angeschlagen und krank, Frage, wo sind die hingegangen? Ins nächste Dorf? War da ein Priester oder mehrere, die diese Aussätzige begutachten konnten? Oder mussten die durch mehrere Orte ziehen, um zu den Priestern zu kommen? Oder sogar bis nach Jerusalem? Ui, das wäre echt weit gewesen. Durften die überhaupt durch die Orte und Dörfer gehen? Oder mussten sie da immer drumrum gehen und Aussatz, Aussatz rufen? Sind die alle in einem Augenblick gesund geworden? Oder langsam, also prozessartig? Und alle gleich zum gleichen Zeitpunkt? Oder zwei vielleicht viel später als die anderen? Und einer noch später als alle anderen zusammen? Da kann man über vieles nachdenken. Die Verse 17 und 18. Jesus aber sagte, sind nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die anderen 9? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Wie schon gesagt, dankbar waren alle 10, das glaube ich. Gefreut haben sie sich alle. Aber Gott die Ehre geben, das ist etwas ganz anderes. Obwohl Jesus hier den einen anspricht und ein bisschen verärgert rund macht, diesen einen, der zurückgekommen ist, und an ihn etwas anklagend die Frage richtet, wo die anderen geblieben sind. Ich glaube das nicht. Manchmal geht es ja zuerst nur um einen Menschen und Jesus bezieht dann die Gaffer, die Randfiguren, die Schaulustigen mit ein und stellt denen die passenden Fragen. Als sie diese Frau im Ehebruch erwischen in Anführungszeichen, und alle neugierig zugucken, was gleich passiert. So richtig schön im Halbkreis und die arme Frau in der Mitte, Da fragt er ja auch plötzlich alle anderen und ihr, was ist mit euch? Ist von euch einer ohne Sünde? Seht ihr euch vielleicht so? Diese Frau ist nicht ohne Sünde und sie versucht es auch gar nicht, hier mit weißer Weste aufzutreten. Deswegen geht die kritische, die hinterfragende Frage Jesu an die anderen, sogar an uns. Und der ehemals Aussätzige ist die falsche Person, wenn gefragt wird, was mit den anderen ist. Schließlich ist er laut preisend und dann auf den Knien betend oder fast anbetend und dankbar zurückgekommen. Die Frage geht an die anderen und auch an uns, ob wir mitunter im Verhältnis 9:1 vergessen, Danke zu sagen und Gott die Ehre zu geben. So viel für heute. Unser Aussätziger ist für mich wieder einer derjenigen, über die Jesus sagt und andere warnen möchte mit dem Satz: So kommt es, dass die Fertigen, die Kranken, die geistlichen Ausländer, die Samaritaner eben die Letzten, so kommt es, dass die Letzten die Ersten werden. Und wir sind aufgefordert, aufzupassen, dass wir nicht zu den Letzten gehören. Soweit meine Predigt. Alles Gute, Gott befohlen.